Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß.
Die Akquise Fastlane. So kaufst du Wohnungen auf der Überholspur. Gute Deals entstehen nicht durch Zufall. Wir zeigen dir hier in dem Video, wie du mit einem klaren Akquisesystem zu den wirklich guten Deals kommst und dich von der Masse abheben kannst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ganz besondere Freude für mich, mit dir dieses Video zu machen, Martin, weil nicht nur als Makler hast du unendlich viel Erfahrung gesammelt im Akquisebereich, du hast ja auch für unseren BMS-Bestand deine Superpower in der Akquise eingesetzt und den Großteil unseres Bestands gekauft. Deswegen, was würdest du sagen, was ist wichtig, wie sollte man anfangen, wie ist der erste Touchpoint in der Akquise, du hast einen Deal? Der ist von einem Makler vertrieben. Wie geht's los?
Ja, gute Frage. Also ich habe mir als Makler damals ja schon immer wieder gedacht, es war total komisch, wenn man als Makler vor der Wohnung oder vor dem Haus wartet und nicht genau weiß, wer der Interessent ist. Weil ganz viele machen das so, dass sie sehr anonym schreiben, ne, in den Immobilien-Scout-Anfragen, in den Profilen und so weiter. Deswegen, Punkt 1, die erste Anfrage muss sitzen. Das heißt, ich würde sagen, man sollte sich schon gut positionieren von vornherein. Die erste Anfrage sollte nicht nur sein, bitte vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit mir, sondern gerne vorher überlegt euch 5 Minuten, einfach nur 3 Sätze zu eurer Person, die euch gut beschreibt und macht euch gerne auch ein Profil im jeweiligen Portal, damit der Makler direkt ein Bild von euch sieht und nutzt einfach diesen Raum für eine erste persönliche gute Vorstellung, weil es ist nun mal so, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
Ja, auf jeden Fall. Macht es da vielleicht Sinn, auch schon mehr von sich mitzuschicken? Also ich denke zum Beispiel an eine schön ausgeformulierte, mit Bildern versehene Investorenbroschüre.
Exakt, genau. Das ist nämlich Punkt 2 hier in unserer Akquise-Fastlane. Berührungspunkte und Touchpoints schaffen. Weil ich kenne das ja selber aus dem Vertrieb und das kennen vielleicht die Vertriebler unter euch. Wenn man möglichst schnell Vertrauen aufbauen will mit einem Kunden, um ein Produkt zu verkaufen, will man möglichst viele Berührungspunkte schaffen. Das heißt, sozusagen nicht nur am Anfang ganz kalt sein und dann zur Besichtigung kommen, sondern ich würde empfehlen, dass ihr auf jeden Fall eine kleine Vorstellungsbroschüre macht und gerne auch schon vor der Besichtigung nach der Anfrage den Makler schickt. Also erste Anfrage und dann direkt gerne auf diese E-Mail, die man bekommt als Bestätigung, so eine kurze Broschüre. Und da ist wichtig, nicht zu lang, gerne eine DIN A4-Seite, gerne kurze Vorstellung von euch mit kurzem Suchprofil und gerne ein sympathisches Profilbild, weil das ist sozusagen der erste Moment, wo der Makler dann euch in groß sehen kann. Ne? In dem Profil bei Immoscout zum Beispiel sieht man das ja klein und da kann man die Broschüre öffnen und sieht dann euch als Person sympathisch, da ist eine echte Person hinterher. Und dann kann es eben auch spannend sein, um einen weiteren Berührungspunkt zu schaffen, was ich empfehlen würde, auch gerne anzurufen. Mhm. Das heißt zu sagen, liebe Maklerin, ich habe Ihnen gerade schon eine Anfrage geschickt. Sie haben meine Broschüre bekommen, da sehen Sie auch noch eine kleine Vorstellung, mein Suchprofil. Und jetzt vor der Besichtigung würde ich Ihnen gerne noch mal 2, 3 kurze Fragen stellen. Passt das für Sie? Und da, wie man sich denken kann, ist es so, dass die Fragen vielleicht nicht so kompliziert sein sollten. Weil der Anruf dient dazu, dass wir mit dem Makler weiter Vertrauen aufbauen. Das heißt, uns vorstellen nochmal, die Stimmen gegenseitig hören und eben nicht fragen, sagen Sie, von wann sind denn die Stränge?
Okay, also das heißt, du würdest bei diesem ersten Call, der ja noch vor der Besichtigung passiert, würdest du noch gar nicht so tief ins Detail gehen bezüglich der Immobilie, Kennzahlen, Verhandlungen und so weiter. Das würdest du noch nicht machen.
Ja, nee, genau. Ich würde mir nur ganz grob, wie wir das immer erklären, ne, so diese kurze Bierdeckelrechnung machen, um zu gucken, lohnt sich die Immobilie überhaupt zu besichtigen. Ja. Und dann würde ich nicht zu sehr einsteigen, aber trotzdem mir 2-3 Fragen überlegen, die der Makler beantworten kann. Und das sind meistens Meinungsfragen. Mhm. Das heißt, keine konkreten Hardfacts. Also wie gesagt, von wann sind die Abwasserstränge, würde ich nicht fragen. Ja. Sondern ich würde vielleicht fragen, was halten Sie denn von der Immobilie? Würden Sie kaufen an meiner Stelle?
Okay.
Was halten Sie denn von der Eigentümerstruktur? Haben Sie da Einblicke? Wie sind die Mieter? Also sozusagen Meinungsfragen, weil da kann der Makler ja nichts falsch machen. Ne? Es gibt ja sozusagen keine Meinung, also eine Meinung und die ist nicht richtig oder falsch. Ja. Und er kann keine falschen Informationen geben.
Ja. Ich glaube auch, Mindset-Thema, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber man hat immer das Gefühl, dass der Makler immer auf der Gegenseite sitzt. Mhm. Also da ist der Makler, hier sind wir als Käufer. Dem ist aber nicht unbedingt so. Der Makler ist oft vielmehr auf unserer Seite, weil für den Makler ja oft nicht wichtig ist, den höchsten Preis zu erzielen, sondern einen schnellen Deal zu machen. Kann man das so sagen oder ist es in der Regel so, dass der Makler wirklich eindeutig auf Verkäuferseite steht?
Ja, ich würde sagen, also du hast schon recht grundsätzlich. Es gibt wahrscheinlich einige Makler, die sich schon sehr, sehr dem Verkäufer verpflichtet fühlen, weil der Verkäufer auch beauftragt in der Regel. Aber ich denke, der Großteil der Makler ist schon eben sehr daran interessiert, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt, der Makler, die Maklerin ist ja Vermittler zwischen uns als Käufer und den Verkäufern und ist beidseitig tätig. Das heißt, ich würde sagen, für den Großteil der Makler stimmt das auf jeden Fall, so wie du sagst.
Ja, wunderbar. Okay. Also, du hast jetzt die Touchpoints geschaffen, du hast eine schöne Anfrage geschrieben, vielleicht mit Investorenbroschüre und du hast hinterhergerufen. Dann wird üblicherweise wahrscheinlich als nächstes die Besichtigung terminiert. Ja. Wie bereitet man sich auf diese vor und worauf ist da zu achten?
Ja, guter Punkt. Also jetzt muss man sich vorstellen, im Optimalfall steht der Makler vom Objekt, wartet auf uns und auf euch als Kaufinteressenten und weiß jetzt, wie ihr euch anhört und wie ihr aussieht. Und das ist wichtig, weil das kann auf euch zukommen mit einem Lächeln. Ihr könnt gegenseitig auf ihn oder sie zugehen und mit einem Lächeln euch begrüßen und schon mal sehr positiv einsteigen in die Kommunikation. Dann finde ich es immer extrem wichtig, direkt schon mal die eigenen Vorzüge zu zeigen. Versucht also pünktlich zu sein bei der Besichtigung. Versucht auch proaktiv zu kommunizieren. Was ich immer gerne mache, ist, selbst wenn ich mich 5 Minuten verspäte, einfach kurz anrufen. Und sagen, liebe Frau Maklerin, sorry, wenn Sie warten vom Objekt, ich bin in 5 Minuten da. Gerne auch einen Kaffee mitbringen, ne, um einfach den Einstieg zu zeigen und wirklich die eigenen Vorteile direkt aufzuzeigen. Das finde ich ganz wichtig. Natürlich soll man sich vorher mit der Immobilie befassen und mögliche Schwächen, ne, im Exposé identifizieren. Aber für mich ist vor allem der wichtige Punkt bei der Besichtigung das Gespräch mit dem Makler und das Gespräch mit dem Mieter. Und das vernachlässigen viele. Das kenne ich selber als Makler. Viele kommen zur Besichtigung, machen Pokerface, bauen kein Vertrauen auf. Sie wollen nicht zeigen, ob sie die Wohnung gut oder schlecht finden. Gehen einfach rein, ziehen die Schuhe nicht aus, fragen nicht, danken nicht die Mieter. Ne? Gehen einfach ins Schlafzimmer, klopfen an die Wände und gehen wieder raus. Ja. Das ist so. Und es ist viel, viel schöner, sich zu fokussieren auf den Makler, um wichtige Fragen zu erfragen und dann auf den Mieter.
Ja, finde ich gut. Was würdest du denn den Makler fragen? Also, vieles ergibt sich ja schon aus dem Exposé, viele Infos, also Hard Facts. Macht wahrscheinlich jetzt wenig Sinn zu fragen, wie groß die Wohnung und die Anlage ist. Das ergibt sich aus dem Exposé. Aber was würdest du für Fragen stellen?
Ja, guter Punkt. Ich glaube, die wichtigste Frage oder die wichtigsten Fragen sind zum einen, wer verkauft? Also, wer ist der Verkäufer und warum? Also, Stichwort Verkäufermotivation.
Ja.
Wer verkauft und warum? Und dann eine Frage, die viele wiederum nicht fragen, weil viele hören dann schon auf zu fragen. Für mich ist immer wichtig zu fragen, was ist dem Makler wichtig und was ist dem Verkäufer wichtig. Also wir wissen jetzt, wer verkauft und warum. Und zweite Frage ist dann, was ist Ihnen als Makler wichtig, was ist dem Verkäufer wichtig? Weil da sind ganz viele Punkte, die man dann rauskitzeln kann, ne? Aus dem Makler und aus dem Verkäufer. Und ihr würdet euch wundern oder werdet euch wundern, wenn ihr das ausprobiert. Es ist nicht immer nur der Preis, wie du gesagt hast.
Ja.
Das denken immer viele. Aber Verkäufer sind nicht nur an der Kaufpreismaximierung interessiert. Kann auch häufig sein, dass zum Beispiel Verkäufern wichtig ist, dass man gut mit den Mietern umgeht.
Ja.
Und sagt, pass auf, ich habe ein gutes Verhältnis zum Mieter. Ich war immer sozial, das ist ein Mieter, den ich ins Herz geschlossen habe. Ich möchte die Mieter in gute Hände quasi geben mit der Wohnung.
Absolut, ja.
Und das sind so Möglichkeiten. Dann eine wichtige Frage für mich, auch für die weitere Verhandlungsführung vor allem. Wer hat den Preis festgesetzt? Natürlich, wenn der Makler mir jetzt antwortet, ich als Makler habe den Preis festgesetzt, dann würde ich sagen, ja, blöd, ne? Der Preis ist komplett falsch. Wenn der Makler mir aber sagt, der Verkäufer hat den Preis festgesetzt, dann kann ich natürlich sagen, ja, dann ist mir klar, warum der Preis jetzt vielleicht zu hoch angesetzt ist, weil sie wissen ja genau wie ich, dass der Preis wahrscheinlich eher realistisch runterliegt,
ja.
Ne, um das zu nutzen für die weitere Verhandlung. Und, kleine Bonusfrage, die ich auch spannend finde, wie lange ist das Objekt schon am Markt? Mhm. Warum ist das interessant?
Ja.
Man sieht ja häufig, ne, bei Immometrika und auch bei anderen Tools, die man nutzt im Internet, wie lange das Objekt inseriert ist. Das kann man sehen, in Immometrika zum Beispiel. Was der Makler aber häufig nicht weiß. Das heißt, wenn man sieht, das Objekt ist seit 3 Monaten am Markt, mhm, und den Makler jetzt fragt, wie lange ist das Objekt online, und der Makler mir sagt, 2 Wochen und sie sind der erste Interessent, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz die Wahrheit war. Und das kann ich anders dann einschätzen und bewerten für die weitere Verhandlung. Wenn der Makler hier also nicht die ganze Wahrheit mir gesagt hat und dann später mir sagt, ja, neben Ihnen habe ich noch 2 weitere Kaufinteressenten, die Kaufpreisangebote abgegeben haben, dann kann ich mir vorstellen, ist das vielleicht auch nicht ganz die Wahrheit.
Ja, mega spannend. Du hast am Anfang eine Frage erwähnt, da würde ich nochmal gerne drauf eingehen. Mhm. Du hast gesagt, man soll fragen, wer verkauft und warum. Mhm. Welche Antwort erhoffst du dir bei der Frage nach dem, warum wird verkauft?
Und also mit der Frage würde ich herausfinden, habe ich einen motivierten Verkäufer oder nicht?
Ja.
Das heißt, also ein nicht motivierter Verkäufer sagt, ich habe viel Zeit und möchte den Kaufpreis maximieren.
Ja.
Ein motivierter Verkäufer wiederum sagt eher, ich möchte möglichst schnell verkaufen und einen sicheren Käufer haben. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Situationen, wo Verkäufer schnell verkaufen wollen.
Ja.
Ne, Erbe, Geldbedarf, andere Sanierungen, die anstehen und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und für uns als Käufer ist es ja immer besser, einen möglichst motivierten Verkäufer zu haben, der nicht sagt, ich lasse mir ein Jahr Zeit und will den Verkaufspreis maximieren, sondern der möglichst sagt, ich will schnell verkaufen, mhm, dafür aber sichere Käufer haben mit Finanzierungsnachweis,
ja,
wo ich weiß, wir können jetzt bald zum Notar und ich bekomme sicher das Geld.
Also kann man daraus so eine Faustformel ableiten, je schneller der Verkauf stattfinden muss, aus Verkäufersicht, mhm, desto mehr wird er bereit sein, den Preis runterzudrücken.
Wahrscheinlich ja.
Okay.
Würde ich so bestätigen, ja.
Ja, also klingt plausibel, aber glaubst du, der Makler wird jedes Mal ehrlich auf diese Frage antworten?
Wahrscheinlich nein. Das ist da auch natürlich die Kunst, du hast recht, die Kunst, das so ein bisschen aus dem Makler rauszukitzeln. Ne? Das ist so die Frageintention, aber deswegen kommt ja auch die zweite Frage. Sozusagen, was ist dem Verkäufer wichtig? Das ist ja die Folgefrage. Was ist Ihnen als Makler wichtig, was ist dem Verkäufer wichtig? Aber mein Ziel ist es schon eben genau mit diesen Fragen genau das eigentlich herauszubekommen. Habe ich einen motivierten Verkäufer oder nicht? Aber du hast schon recht, gerade geschulte Makler, gerade wirklich gute Makler, die sind vorbereitet auf diese Fragen. Und da muss man eben so ein bisschen kreativer sein in der Fragestellung und nachhaken, nachbohren.
Aber wir unterscheiden ja auch gerne zwischen sogenannten Verkäufer- und Käufermaklern. Ja. Das ist jetzt der geschulte Verkäufermakler. Exakt. Wir hatten aber ja auch schon bei uns in der Akquise sehr oft mit dem Käufermakler zu tun. Der geht ja anders an die Sache ran. Der hat ja nicht das Pokerface, der ist nicht der perfekte Verhandlungsführer. Das haben wir auch ganz oft erlebt. Wie war das da? Hatten wir auch schon in der Vergangenheit.
Das ist genau, ist ein guter Punkt wahrscheinlich, separat für sich, ohne jetzt zu sehr ins Rabbit Hole zu gehen. Aber ich glaube, das ist wichtig für die Zuschauer zu verstehen, weil es gibt ja schon verschiedene Maklertypen definitiv. Und der Verkaufsmakler ist auf jeden Fall der geschulte Makler, der alles im Hochglanz präsentiert. Und wir fokussieren uns ja auch, ne, das würden wir euch auch empfehlen, mehr auf die, wie du sagst, Ankaufsmakler, nennen wir sie. Das heißt, die Makler, die vielleicht nicht ganz so geschult sind, die vielleicht nicht so im Hochglanz alles verkaufen und eher daran interessiert sind, einen schnellen, reibungslosen Deal zu machen. Ne?
Genau.
Da hast du recht und das empfehlen wir auch, euch auf diese Makler zu fokussieren.
Die kann man manchmal sehr gut identifizieren. Du erinnerst dich an, du weißt bestimmt, an wen ich denke. Ich will natürlich keine Namen hier nennen, aber du weißt, dass wir einmal von einem Makler, von dem wir auch gekauft haben, ein Exposé bekommen haben. Das war eine Word-Seite mit ganz schlechten Fotos und Text voller Rechtschreibfehler. Wenn ihr sowas bekommt, dann könnt ihr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um einen Käufermakler handelt, der eher an einem stellenbequemen Deal interessiert ist als am höchsten Preis.
Genau, und das hackt eigentlich auch in die richtige Folgekerbe, weil wir vom Mindset gehen ja immer ran an die Akquise und sagen dem Makler, pass auf, wir sind Käufer, die möglichst einfach sind.
Mhm.
Das heißt, mit uns hast du wenig Arbeit. Wir sind professionell, wir sind vorbereitet und das würden wir euch auch empfehlen. Das heißt, lasst euch gerne zur Not zum Beispiel bevollmächtigen, ne, vom Makler weitere Unterlagen einzuholen.
Mhm.
Weil diese Art von Makler, die haben nicht immer alle Unterlagen, die ihr braucht, vielleicht für die finale Ankaufsprüfung.
Ja.
Lasst euch gerne zum Beispiel bevollmächtigen mit einer sogenannten Käufervollmacht vom Makler, um dann ins Bauaktenarchiv zu gehen. Zum Beispiel zum Notar, um die Grundbuchauszüge zu bekommen. Und die fehlenden Unterlagen, die ihr nicht habt, anzufordern. Und das sind dann die wirklich guten Deals, ne? Wo wir sagen, wir haben Makler mit Objektzugang, die haben aber vielleicht nicht alle Unterlagen, nicht alles im Hochglanz. Mhm. Und wir sind bereit oder ihr seid dann bereit, weil ihr das Wissen habt, selber reinzugehen, die Unterlagen für euch einzuholen und dann final zu bewerten.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Besichtigungssituation eingehen. Sagen wir, die lief gut vor Ort, wir haben alles geklärt mit dem Makler, die Verkäufermotivation rausbekommen, Besichtigung ist vorbei. Wie geht's dann weiter? Was sollten wir dann tun danach?
Genau, jetzt haben wir den nächsten Punkt, nämlich Kaufpreisangebote richtig abgeben. Ja. Nochmal kurz zum Timing, weil das ist eben die wichtige Überleitung. Was wir empfehlen ist, dass ihr das Timing der Angebotsabgabe so ein bisschen verändert im Vergleich zu dem konventionellen, was man denken würde. Weil die meisten, kann ich selber als Makler auch noch, die meisten Interessenten gehen rein, gehen besichtigen mit Pokerface, wie gesagt, ja. Bekommen die Unterlagen. Selbst wenn diese vollständig sind, brauchen sie viel zu lange für die Objektprüfung. Und entweder sie melden sich gar nicht mehr zurück oder sie melden sich zu spät zurück. Ja. Weil wenn es ein wirklich gutes Angebot ist, müsst ihr schnell sein und am besten auf der Grundlage der Informationen, die ihr habt, ein Angebot abgeben.
Das heißt also noch vor einem umfassenden Unterlagencheck.
Exakt. Richtig? Genau, das ist der Punkt. Ne? Deswegen habt ihr hier auch die Einblendung gleich. Ein Auszug aus unserem Kaufpreisangebot. Da steht nämlich ja auch immer, dass wir das Angebot vorbehaltlich der Prüfung der noch ausstehenden Unterlagen abgeben. Das heißt, man sollte schon alle Informationen, die man hat zu dem Zeitpunkt, mit einfließen lassen in die Kaufpreisfindung. Ja. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt warten, bis man alle Unterlagen hat, sondern auf der Grundlage der Unterlagen, die man hat, den Kaufpreis erstmal bestimmen.
Genau. Das kann man machen, weil es ist rechtlich gesehen relativ risikoarm. Ihr wisst mit Sicherheit, dass man Immobilien nur vom Notar wirksam erwerben kann. Trotzdem sollte man mit so einem Kaufpreisangebot natürlich nicht leichtfertig um sich schmeißen. Man alleine, weil es eine Reputationsfrage ist. Also wenn man so ein Angebot legt, sollte die Zahl natürlich 100% ernst gemeint sein.
Genau, zumindest in Deutschland. Ne? Ich glaube, in Österreich ist es anders. Das muss man im deutschsprachigen Raum beachten. Da ist es schon verbindlicher, soweit ich weiß, so ein Kaufpreisangebot. Aber in Deutschland zumindest, ne, ist das so. Und genau, was wir auch dazu sagen wollen, ist, dass ihr die richtige Form beachten müsst. Da habt ihr eben die Einblendung, wo ihr seht, was wir zumindest machen. Wir machen eine E-Mail fertig mit einer PDF-Anlage. Das heißt, wir schreiben nicht nur eine E-Mail und sagen, lieber Makler, liebe Maklerin, wir bezahlen den Preis. Punkt. Mhm. Sondern wir machen ein seriöses Dokument fertig, was wir euch auch empfehlen würden, wo genau drin steht, vielen Dank für die Besichtigung. Vorbehaltlich der weiteren Unterlagenprüfung bieten wir Ihnen den und den Preis. Eine Finanzierung ist gewährleistet. Gerne mit Nachweisen, ne, wenn ihr welche habt. Und vor allem die Kaufpreisfindung beruht maßgeblich auf den nachfolgenden Erwägungen. Und dann bieten wir die Punkte, ne, wie wir auf den Kaufpreis kommen. Und ich finde es auch ganz wichtig, das nenne ich immer Sandwich-Methode. Das heißt, immer auch etwas Positives, ne, einzusteigen, das haben wir uns erarbeitet, dass wir auch dem Makler und dem Verkäufer zeigen wollen, was wir gut finden. Weil wir wollen die Immobilie doch kaufen. Wir wollen sie nicht um jeden Preis schlecht reden, wie auf dem Bazar. Das heißt, wir steigen einen positiven Punkt, den wir gut finden, sagen dann die ganzen negativen Punkte, die sich für euch aus den Unterlagen ergeben, aus der Besichtigung, aus der Bankenprüfung und steigen dann wieder positiv aus und sagen, grundsätzlich würden wir uns freuen über eine kommerzielle Übereinkunft oder ne, uns einfach freuen, wenn wir zusammenkommen. Ja. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man den Deal noch ein bisschen oder das Angebot ein bisschen aufweicht oder nicht mit der Formulierung. Aber im Grundsatz gilt eben nicht nur plump eine E-Mail schreiben am besten, sondern wirklich in einer möglichst professionellen Form, auch als Privatperson, per E-Mail das Angebot abgeben.
Was könnte man denn da so für negative Punkte aufführen, mit denen man einen niedrigeren Preis begründen kann?
Ja, gute Punkte, also recht viele Punkte. Ne? So die Klassiker sind natürlich Wohnflächenabweichungen, die sich ergeben, Mikrolage, das heißt laute Vorortsituationen, Straßenbahn vor Ort oder laute Hauptstraße. Natürlich auch die Himmelsausrichtung bei einer Nordausrichtung, wenn es eine dunkle Wohnung ist zum Beispiel. Ne? Das kann man negativ mit einwerten. Natürlich auch zum Beispiel falsche Unterlagenangaben, also zum Beispiel Energieausweis zeigt eine bestimmte Energieeffizienzklasse, die dann bei genauerer Prüfung so nicht sein kann. Ne, also sozusagen Energieeffizienzklassenabweichungen, so als die gängigsten Beispiele. Ja. Aber die fallen mir schon auch noch ein paar ein, ne, aus der Praxis. Na,
wahrscheinlich, ich glaube, woran man auch immer anknüpfen kann, ist natürlich der Zustand. Ja. Der konkrete Zustand von Haus und Wohnung. Also wenn der sich deutlich schlechter darstellt als auf den Hochglanz-Exposé-Bildern, ist das natürlich auch immer ein gutes Argument. Vor allem, wenn man das noch unterfüttern kann mit Sanierungskostenschätzungen. Also man,
exakt.
Was wir auch oft gemacht haben, wir haben vor allem bei Mehrfamilienhäusern, sind wir auch mit in Begleitung eines Gutachters hingegangen, der uns eine ja, grobe Analyse der Sanierungskosten, des Sanierungsrückstaus dargelegt hat. Wenn man das beifügen kann, wirkt das Ganze natürlich noch professioneller, weil dann weiß der Makler und der Verkäufer, dass wir uns die Zahl, die wir legen, nicht aus der Luft gegriffen haben.
Definitiv. Und auch das Thema zum Beispiel Underrent, ne? Also sozusagen die Miete deutlich unter Markt. Ja. Das kann man natürlich auch als Punkt mit reinnehmen. Das ist ja auch der Klassiker. Stimmt. Natürlich ist das zum Teil mit eingepreist häufig, ne? In den Kaufpreisen, die wir so finden. Aber eben nicht so, wie sein sollte häufig. Das heißt, es hat ja nach unten häufig einen Cap, ne?
Ja.
Wenn wir wirklich massiv im Underrent sind, kann das auch auf jeden Fall ein Argument sein, was man reinnimmt. Und um den Punkt jetzt abzurunden, was ich auch wichtig finde, gerade wenn wir einen Kaufpreisabschlag haben, der nicht nur 2% ist, sondern eher 20%, ja, finde ich es wichtig, das vorher so ein wenig zu entkräften, diese Frechheit des Angebots. Weil stell dir vor, du bist bei der Besichtigung und gibst ein Angebot dann schriftlich ab am nächsten Tag. Mhm. Und der Makler sieht das auf dem Handy. Und sieht, okay, da kam eine E-Mail mit einem Kaufpreisangebot. Freut sich, geht zum Laptop, macht die E-Mail auf, sieht 20% Abschlag. Fällt vom Stuhl, macht den PC wieder aus, ja, hat schon keine Lust mehr. Aber wenn man jetzt anruft, das würden wir euch eben empfehlen, anzurufen und zu sagen, liebe Frau Maklerin, vielen Dank für die Besichtigung gestern. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe schon die E-Mail mit dem Kaufpreisangebot, wie besprochen, fertig gemacht. Ja. Die verschicke ich gleich. Ich wollte Sie aber vorher warnen, bevor Sie das Angebot machen, bevor Sie das Angebot öffnen und sich wundern, mein Angebot entspricht nicht ganz dem Angebotspreis. Aber ich habe sehr gut begründet. Mhm. Bitte schauen Sie gerne rein und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Und gerne auch, wenn ich was verändern soll, bevor Sie es an den Eigentümer weitergeben.
Ja.
Und dann in die Wir-Kommunikation wechseln. Wir schaffen es dann gerne, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und den Verkäufer vom richtigen Preis zu überzeugen. Und dann die E-Mail.
Das hört sich hervorragend an. Den Punkt will ich betonen, dass bevor ihr gar kein Angebot legt, legt ein Angebot, das unseretwegen deutlich unter dem Inseratspreis ist. Weil, Martin, wir kennen ja auch die Verkäuferseite. Wir haben ja auch schon Aufteilerobjekte gemacht. Wir haben Wohnungen verkauft. Und du erinnerst dich, es gab wirklich wenig mehr Frustrierendes, als dass wir unsere Zeit eingesetzt haben, was wir natürlich gerne machen, für die Kaufinteressenten. Mhm. Die sich die Wohnung anschauen, die grundsätzlich interessiert sind und die danach einfach absagen, ohne eine Zahl zu legen. Mhm. Oder gar nicht absagen. Also, wir können aus Verkäufersicht, können wir euch bestätigen, es ist viel besser, eine ganz schlechte Angebotszahl zu bekommen, als gar kein Angebot. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Auch wenn ihr 20% weniger legt als der Inseratspreis, seid ihr besser, in Anführungsstrichen, als 90% eures Umfeldes, die gar nichts sagen.
Außer bei uns maximal 10% Abschlag. Nein, aber es ist schon wahr, genau. Man freut sich als Verkäufer, ne? Immer, bevor man gar kein Feedback bekommt, überhaupt irgendein Feedback zu bekommen. Weil man sieht ja auch, wenn man 5, 6 Angebote bekommt, ja, wo vielleicht der realistische Preis liegt, ne, im Verkauf. Also es hilft auch, dem Makler dann überhaupt den Preis runterzubekommen.
Ja.
Entweder für einen selbst oder auch für weitere, ne, Folgekäufer, ja, oder Interessenten.
Für den Makler auch, weil der hat ja oft auch einen internen Kampf mit dem Verkäufer.
Ja, klar.
Der versucht, ihn von einem Preis zu überzeugen, den der Verkäufer nicht einsehen will.
Ja.
Und da hilft man dem Makler auch ein Stück weit, indem man ein Angebot legt, was ja ungefähr dem Marktfeedback entspricht.
Genau. Und dann hat man ein Angebot abgegeben, ne? Der Makler freut sich, kann es dem Verkäufer weitergeben.
Wie geht es danach aber weiter? Also du schickst das Angebot zum Makler und dann hoffst du, dass der Deal läuft.
Oder, genau.
Oder was machst du?
Nee, da kommt der letzte Punkt, ne? Der Akquise Fastlane, nämlich das Closing. Das ist mindestens genauso wichtig. Weil was man nicht machen sollte, ist, wie du genau sagst, also einfach nur abschicken und hoffen.
Ja.
Was wir auf jeden Fall empfehlen, ist, das Angebot abzuschicken und dran zu bleiben. Eng dran zu bleiben. Ich würde sagen, man muss es nicht von vornherein befristen,
weil
das durchschauen Makler häufig. Ne? Was ist, wenn die Frist abläuft und du trotzdem kaufen willst? Dann rufst du an und sagst, ja, ich verlängere die Frist. Das würde ich nicht pauschal empfehlen. Man kann das als Instrument machen, dann sozusagen nachträglich befristen, wenn man merkt, man hat den Deal eh schon verloren. Oder der Makler spielt mit einem vielleicht. Dann kann man vielleicht befristen. Aber grundsätzlich gilt, proaktiv sein, dranbleiben, nachfassen. Und vor allem würde ich auch sagen, mit dem richtigen Mindset rangehen.
Ja.
Das heißt, es muss keinen Verlierer geben bei so einer Verhandlung. Die beste Verhandlung, das heißt ja selber als Anwalt am besten, ist, wenn man mit einer Win-Win-Situation rausgeht, wenn alle zufrieden sind. Und das bekommen wir regelmäßig hin. Und genau mit dem Mindset müsst ihr reingehen. Also proaktiv dran sein, dranbleiben, Win-Win-Situationen erwirken, einfach alle Vorteile hervorheben und vor allem die Bedürfnisse und Wünsche aller Parteien, ne, sozusagen in der Verhandlung Richtung Notar mit einfließen lassen und vor allem dann auch Zusagen einhalten. Das heißt, wenn man sagt, man gibt in den nächsten 24 Stunden ein Kaufpreisangebot ab, zum Beispiel, sollte man das geben. Wenn man sagt, bis zur Beurkundung haben Sie eine Finanzierungsbestätigung, dann sollte man die auch proaktiv einreichen. Ja. Genau.
Wann würdest du denn das erste Mal nachfassen? Also sagen wir, du hast ein Angebot abgeschickt und 2-3 Tage kommt nichts. Wann würdest du das erste Mal zum Hörer greifen?
Also ich bin wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich eine Persönlichkeitsfrage. Ist man eher der sehr proaktive Typ oder weniger proaktive? Ich persönlich würde alle 2 Tage nachfassen, grundsätzlich. Einfach, weil ich denke mir, kein Deal habe ich schon. Ich will einfach entweder ein Ja oder ein Nein mir abholen. Ja. Kann aber dann natürlich auch so eine Fingerspitzenfrage sein, ne? Wenn der Makler sagt, hey, nerven Sie mich nicht, sinngemäß oder auch direkt, dann würde ich nicht alle 2 Tage nachfassen. Okay. Wahrscheinlich am Anfang häufiger und dann immer weniger aus der Praxis heraus, ne? Weil der Makler wird dann irgendwann sagen, ja, ich melde mich schon bei Ihnen, ne? Wenn ich bereit bin, Ihnen eine Antwort zu geben. Und dann könnte man überlegen, ja, okay, freue ich mich drauf, aber bedenken Sie bitte, ich habe auch andere Deals auf dem Tisch. Ja. Ich muss mein Eigenkapital natürlich sinnvoll einsetzen und ich habe auch eine andere Immobilie besichtigt, wenn es so war. Und ich habe da noch kein Angebot abgegeben. Ich überlege noch eins abzugeben, aber das mache ich abhängig von Ihrer Entscheidung. Deswegen sagen Sie mir doch gerne, ne, bis Freitag Bescheid, ob der Verkäufer mich verkaufen möchte oder nicht.
Okay. Wenn ihr dann also das Closing dann geschafft habt, ihr habt den Makler da auf eure Seite bekommen, ihr habt den Zuschlag bekommen, dann ist die Arbeit natürlich nicht beendet. Ihr müsst dann natürlich gründlich alle Unterlagen prüfen bis zum Notartermin. Das besprechen wir aber in einem anderen Video.
Wie weit konntet ihr schon bei eurer Akquise den Kaufpreis runterverhandeln? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.